Gibt es Fragen? Gibt es irgendwas, was ihr gerne noch vertieft haben würdet? Was ihr gerne wissen möchtet? Bitte.
Sie haben in einem Interview geschrieben, es gibt für Sie eine Homöopathie vor Becker und nach Becker.
Ja, gibt es.
Also ein Wort zu dem Namen Becker. Damit meine ich den Jürgen Becker aus Freiburg. Dieser Jürgen Becker ist, ich würde mal sagen, sowas wie mein homöopathischer Wurzellama. Irgendwann, ich war, glaube ich, das zweite Jahr als Homöopath tätig, habe ich von meiner damaligen Mitarbeiterin, einer Schülerin von mir, die dann bei mir in der Praxis mitgearbeitet hat, von der Waltraud Isenbügel, etwas von einem jungen Freiburger Arzt erfahren, der in Bad Boll am Fuße der Schwäbischen Alb Homöopathie-Seminare macht. Und was die mir erzählte, hörte sich wahnsinnig spannend an, weil worauf meine alten homöopathischen Lehrer überhaupt keinen Wert legten, der interessierte sich für Träume. Der sagte, man könne über das Lesen und das Sprechen über Märchen homöopathische Mittel verstehen. Alles Dinge, mit denen meine alten Homöopathen überhaupt nichts am Hut hatten. Das war für die irgendwie ESO-Kacke. Der erzählte was, dass Homöopathie Menschen hilft zu werden, wie sie gemeint sind. Und alles solche Sachen. Und es war, als ich das erste Mal von dem hörte, als wenn an meinem homöopathischen Himmel wie so eine Sonne aufgeht. Weil ich wusste vorher schon, dass Homöopathie wirkt. Ich hatte ja keine Migräne mehr. Ich wusste auch, es gibt ein paar nette Homöopathen, so rein menschlich. Aber dass die Homöopathie so viel Tiefe, so viel Feinheit, so viel Poesie, so viel Abenteuer, so viel Entwicklungspotenzial hat, das hatte ich bei meinen alten Homöopathen nicht erlebt. Da ging es einfach darum, Symptome wegzumachen und das war's. Aber dass Homöopathie Seelenpflege ist, dass Homöopathie magisch ist, dass Homöopathie poetisch ist, vielen herzlichen Dank. Das hatte ich von den anderen Homöopathen nie gehört. Und dann bin ich das erste Mal zu dem Jürgen Becker hingefahren und dann war einfach, ja, das ist es. Ich kann mich noch erinnern, es war für meine Schüler hier ganz schrecklich. Ich hatte in den ersten Jahren Homöopathie unterrichtet, ich würde mal sagen, im klassischen Format, so mit repertorisieren. Und dann bin ich aus Boll das erste Mal zurückgekommen, das war für die Schüler echt ein Schock. Dann saß ich hier und habe gesagt, so, und jetzt spüren wir da mal rein. Ich dachte, was passiert denn hier? Und mit einmal ging es nicht mehr ums Repertorium, sondern um einmal ging es, wir gucken uns jetzt mal diese Pflanze Pulsatilla an, wie sie sich im Wind bewegt. Wie geht's denn dir dabei? Ja? Die dachten irgendwie, alle, der Alte hat ein Virus. Ne? Aber irgendwie habe ich sie auch für dieses Neue begeistern können und dann habe ich die ersten Arzneimittelprüfungen hier gemacht und habe, wenn ich 14 Tage in Boll war, 4 Wochen immer harburgerisch gesprochen, so spricht nämlich der Jürgen Becker, weil als guter Schüler passt man sich selbst dem Dialekt des Lehrers an. Also ja, und das ist dieses Vorher-Nachher. Also ich würde mal sagen, Jürgen Becker hat der Homöopathie für mich einen geistigen Horizont gegeben. Vor Jürgen Becker war für mich die Homöopathie ein wirkungsvolles Handwerkszeug, aber ohne geistigen Zusammenhang. Durch Jürgen Becker hat einfach in mir sowas stattgefunden wie eine wahnsinnige Freude an dem, was Homöopathie bedeutet, jenseits, dass sie wirkt. Und das war das, was der Jürgen Becker bewirkt hat. Und das hat er über 10 Jahre lang bewirkt und wirkt er bis heute, auch wenn der Jürgen Becker inzwischen einen ganz anderen Weg geht, eine ganz andere Homöopathie macht wie damals in Boll. Also man könnte sagen, die Samuel-Hahnemann-Schule ist bis heute der Verwalter des Boller Erbes. Ja? Also wir machen nach Jürgen Becker eine C3-Homöopathie. Und der hat uns mal gelobt und der hat gesagt, also wir sind echt die perfekten C3-Homöopathen. Wir haben nicht diesen Schritt in die C4 getan. Mag sein, ich verstehe die nicht. Das ist mein einziges Problem. Wenn ich C4-Homöopathie verstehen würde, würde ich sie ja wahrscheinlich machen. Aber da habe ich irgendwie die falsche Haarfarbe für. Aber C3 sagt auch Jürgen Becker, bis heute sind wir hier ziemlich perfekt. Also das heißt, wir sind die Seelenhaften. Wir sind die, die mit der Seele Homöopathie machen und für die Seele, und das ist ja auch was. Und die vier, was machen die? Geist, Kosmos, Universum. Ja, es wird ja heute bis zur C5 verrieben. Das ist alles sehr ehrenvoll und auch, glaube ich, zutiefst seriös, aber da fehlt mir einfach der Zugang. Ich fühle mich mit der Seele ganz wohl und da kenne ich mich auch ziemlich aus und das ernährt auch meine Familie. Und ich benutze zum Beispiel gerne Mittel, die nach diesen C4-Techniken hergestellt sind, aber ich komme mit diesen Durchsagen und diesen Geschichten und dann noch eine Ebene und dann noch da. Und das ist mir, bin ich ein bisschen blond für. Ja, das zu Thema Jürgen Becker. Tja, gibt es sonst noch eine Frage, die jemand hat? Irgendwas, was er wissen möchte über mich, über die Schule, über den Weg ins Hier und Jetzt?
Achso, ich hätte da noch eine Frage.
Bitteschön.
Und zwar also wenn man homöopathische Mittel nimmt, eben da heißt es ja sonst das und das und das, darf man dann nicht dazu nehmen, zum Beispiel Kaffee nicht und sonst was. Wie sehen Sie das?
Also erstmal habe ich auch von Jürgen Becker gelernt, dass es so viel Homöopathien gibt wie Homöopathen. Dann habe ich vom historischen Buddha gelernt, der Geist entscheidet, du wirst, was du denkst. Ich glaube, dass es Homöopathen gibt, wo man wirklich keinen Kaffee trinken sollte. Und ich glaube, dass es Homöopathen gibt, wo man sich wirklich nicht die Zähne mit Pfefferminzzahnpasta putzen sollte. Und wenn man so Homöopathen gibt, die glauben, dass Kaffee homöopathische Mittel zerstört, dann sollte man als Patient tatsächlich keinen Kaffee trinken. Weil bei diesen Homöopathen, glaube ich, ist es auch tatsächlich so. Dann gibt es andere Homöopathen, die glauben das nicht. Ich habe das lange nicht gewusst und ich habe immer gesagt, ich weiß es nicht. Aber weil es sein könnte, trink es lieber nicht. Und dann habe ich aber irgendwann mal mich wirklich mit diesem Gedanken beschäftigt, dass ich der Schöpfer meiner Realität bin. Das sagt man ja so vor sich hin und ganz viele sagen das, ja und alles. Aber man hat es nicht begriffen. Und irgendwann, ich habe mal eine Freundin kennengelernt, die war ausgebildete Lehrerin für einen Psychoprozess, der nennt sich Avatarprozess, wo man eigentlich nichts anderes begreifen soll, wie ich schöpfe. Avatar ist ja nichts anderes wie ein Mensch gewordener Gott. Und die versuchen eben für viel Geld teilweise und viele Seminare und aber sehr kraftvolle Techniken, den Leuten einfach klar zu machen, sie daran zu erinnern und alles wegzuräumen, was zwischen diesem Wissen steht. Du schöpfst deine Realität. Und irgendwann habe ich das mal, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich habe so eine Übung mit mir gemacht. Und irgendwie bin ich da rausgekommen und mit einem Mal, ich habe da schon jahrelang immer drüber geredet, wusste ich, das stimmt. Ich weiß nicht, ob das kann man so schlecht nachvollziehen. Man redet 10 Jahre über eine Sache und dann mit einmal begreift man sie. Und ich wusste, das stimmt. Und dann habe ich gesagt, gut, dann schöpfe ich jetzt mir mal einfach die Realität, dass bei meinem Patienten der Kaffee nicht schadet. Sprich, ich gebe wenigstens keine Energie in die Realität, dass er was schadet. Und dann habe ich das aus meinen Patienteninfos gestrichen und dann habe ich das von meiner Webseite gestrichen. Und inzwischen, und das will ich vielleicht noch erzählen,
ist noch ein Medium in mein Leben getreten, was mein Leben und meine Arbeit ganz doll beeinflusst. Und das ist die Testerei. Ich habe vor 10 Jahren hier eine Schülerin an die Schule gekriegt. 10 Jahre, nee, noch, die waren Kurs 9. Wann war Kurs 9? Wir sind jetzt bei Kurs 24, fängt jetzt an, dann war Kurs 9. Ja. Kam hier eine Schülerin an unser Haus, wirklich eine unserer großen Stars inzwischen, wo wir richtig mit angeben können, die Luise Mellhüß, inzwischen sehr erfolgreiche Heilpraktikerin. Und die brachte das Testen hier mit, weil die hatte sich viel mit Kinesiologie beschäftigt. Und dann haben wir alle angefangen, irgendwie Arme zu drücken. Und ein paar Jahre später brachte dann der erste Mal ein Pendel hier mit an die Schule. Und dann haben wir alle angefangen zu pendeln. Und irgendwann kam jemand, der brachte mal eine Route mit an die Schule. Und inzwischen ist aus unterschiedlichen Richtungen dieses Testen ein ganz wichtiger Bestandteil der Arbeit an der Samuel-Hahnemann-Schule geworden. Genau, und da komme ich zum Punkt. Inzwischen ist es für mich am einfachsten, wenn ein Patient, der sich entscheidet, bei mir zu arbeiten, vorher zu jemand geht aus unserem Haus, der ein guter Tester ist, zum Beispiel Tina von Hardenberg, die hier sitzt, begleitet mich jetzt schon seit vielen Jahren mit ihrem radionischen, mit ihrer Route. Und wir haben einen Fragebogen entwickelt, den man zum Beispiel sich bei mir auf der Webseite kostenlos angucken kann. Man kann den auch runterladen, wo zum Beispiel eine Testfrage ist, gibt es Widrigkeiten, die beachtet werden müssen? Und das Irre ist, ich darf es gar nicht sagen, dass in den letzten 200 Tests, die wir gemacht haben, ich glaube nicht, ein Mensch kann. Das finde ich einfach sehr interessant. Ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht erinnern. Es gibt viele Menschen, die testen, dass sie aufpassen müssen auf Lebensmittelallergien. Das testen relativ viele. Aber es testet keiner, dass er sich nicht mit Pfefferminze Zähne putzen darf. Kommt einfach nicht vor bei meinem Patienten. Vielleicht kommt es ja bei anderen Therapeuten vor. Ich will das nicht abstreiten, dass es das nicht gibt. Wenn die sich andere Realitäten schaffen, also für mich ist es leider noch eine Realität, dass man auf verschiedene Lebensmittel allergisch reagiert, weil das tue ich noch. Also ich bin zum Beispiel Weizenallergiker und da ich trotzdem Pasta essen will, kriege ich meine regelmäßigen Müdigkeitsanfälle nach großen Bergen von Spaghetti. Aber die kompensiere ich denn mit dem nächsten Allergen, nämlich mit Espresso. Aber nicht, dass das meine homöopathischen Mittel schädigt. Das zum Glück nicht, habe ich testen lassen. Also ich könnte diese Frage so beantworten. Diese Frage kann nur einer beantworten und das ist dein eigenes Energiesystem. Und es gibt nur eine wirkliche, ehrliche Antwort und die ist, wenn ich dein Energiesystem befrage. Ich mache das persönlich nicht. Ich bitte da die Tina oder den Reik Scherling oder die Luise Mellhüß drum, dein Energiesystem zu befragen. Und ich würde mal sagen, am liebsten arbeite ich heutzutage so, dass ein Mensch, der sich entschließt, zu mir zu kommen, zu einem meiner Tester geht, nochmal diesen gesamten Fragebogen testen lässt und dann zu mir kommt und sagt, Andreas Krüger, A, weiß ich jetzt, von meinem Energiesystem bestätigt, du bist der Richtige für mich. Dann weiß ich, ich brauche prozessorientierte Homöopathie, die aber traum- und schattenorientiert sein sollte. Und dann habe ich hier so eine blöde Testung noch gekriegt. Ich muss jeden Tag eine Stunde Qigong machen. Das passt mir ja überhaupt nicht. Aber kommt raus. Dann kam noch raus, ich soll jeden Tag Kneippsche Güsse machen, finde ich auch nicht so toll, aber naja, wenn es mein Energiesystem denn will. Und es ist für mich gut, weiß ich was, zusätzlich noch Brennnesseltee zu trinken. Und dann können meine Tester so ja noch testen, von 100% Gesundheit ausgehend, welches Therapieverfahren ist zu wie viel Prozent dafür zuständig. Ich zum Beispiel weiß inzwischen, dass ich mit den therapeutischen Verfahren, die ich gemacht habe, 75% meiner möglichen Gesundheit inzwischen realisiert habe. Das fühlt sich total toll an. Wenn ich hier so sitze und nicht irgendwie meine Wampe morgens im Spiegel sehe, würde ich sagen, alles optimal. Und wenn ich auch nicht meine durch mein Übergewicht etwas desolaten Fußgewölbe merke, dann fällt mir da auch kein Leidensdruck ein. Aber ich weiß natürlich, da stimmt was nicht. Aber da weiß ich, das habe ich also jetzt schon viermal testen lassen, so ja nachtesten lassen, weil ich dachte immer, hoffentlich testet einer was anderes. Ich weiß einfach, dass die restlichen 25% meiner Gesundheit leider nur über einen Weg zu erreichen sind. Ganz furchtbar grüner Tee und Obst. Und da habe ich mich im Augenblick noch dagegen entschieden. Aber das ist eine Entscheidung aus Freiheit. Ich weiß, grüner Tee und Obst, habe ich im halben Jahr das Gewicht, dass mir weder meine Füße noch wehtun, noch irgendwas anderes wehtut. Aber das ist meine Entscheidung. Da sage ich einfach, Espresso und Crème Brûlée ist mir noch einen leicht erhöhten Fettspiegel und eine Gelenkbelastung ist mir das noch wert. Da bin ich noch nicht so weit. Aber darum, deine Frage endgültig zu beantworten, ich bin ein großer Verfechter, ich nenne es immer einer demokratischen Medizin. Das heißt, was ich als Therapeut meine und denke, ist relativ sekundär. Die Wahrheit liegt beim Patienten. Ich würde heute fast sagen, nur beim Patienten. Und ich bin einfach ein Helfer, um ihm zu helfen, an seine Wahrheit zu kommen. Und dafür ist für mich der Test ein wunderbares Medium. Weil ob Tina von Hardenberg oder Luise Mellhüs testen ja nicht irgendwelche bösen Geister, sondern sie fragen immer dein Energiesystem. Und dein Energiesystem antwortet. Und wer weiß besser wie dein Energiesystem, was für dich gut ist. Und ich diene dann als Therapeut dem Auftrag deines Energiesystems. So ist es auch mit dem Kaffee.
Ich habe eine Frage. Ich ja. fand das sehr schön, dass die Liebe dein ganzes Leben verändert hat.
Ja.
Das war jetzt eine Liebe zu einer Frau, hat sich so personifiziert, aber es gibt ja ganz viele Liebe.
Natürlich.
Frage, hast du im Moment beruflich eine neue Liebe oder bahnt sich da was an oder was? Wie ist das mit der Liebe?
Also ich habe immer wieder neue Lieben, weil ich bin ein polyamorischer Mensch. Das heißt, ich kann auch viele Dinge gleichzeitig lieben. Und es gibt immer wieder neue Verfahren, denen ich begegne und wo die Liebe entflammt. Meine Liebe ist zum Aufstellen entflammt, meine Liebe ist zum Schamanismus entflammt. Im Augenblick ist meine Liebe total entflammt zu einer neuen Schröpfmaschine, die sich meine Frau gekauft hat, die ich total geil finde. Ja, und ich finde das so irre. Das ist so eine riesige Schröpfmaschine, die macht so. Und ich liebe trotzdem Menschenhand auf Menschenkörper. Und ich werde einmal in der Woche von meiner Frau kraniotechnisch und massagetechnisch behandelt. Und dieses Schröpfding, das liebe ich, das finde ich total irre, ja. Also ich finde es so klasse, also ich bin völlig begeistert. Und so gibt es ständig neue Lieben. Aber das Schöne ist, trotz aller Misserfolge, die ich natürlich auch mit der Homöopathie en masse erlebe, und trotz der vielen Homöopathen, die ich kenne, die trotz Homöopathie noch genauso bescheuert sind vor 30 Jahren, und trotz, dass ich große Homöopathen jämmerlich habe, krepieren sehen an ihren Krankheiten, also es gäbe auch genug, wo ich sagen könnte, nee. Also wenn so ein Homöopathie-Papst jämmerlich am Darmkrebs stirbt, dann kann da was nicht dran stimmen. Und trotz all dieser wirklich auch harten Geschichten, die ich da erlebe, wo ich denke, da muss jetzt dieses Mittel passen, alles. Und es passiert überhaupt nicht. Trotz all dieser Dinge gibt es immer noch so viele Wunder, die ich tagtäglich mit der Homöopathie erlebe, dass diese Liebe, die ist wie am ersten Tag Und nee, nicht wie am ersten Tag. Sie ist reifer geworden, sie ist lustvoller geworden. Also sie ist, also das wird immer stärker. Wir machen immer ein Mittel in den ersten 2 Jahren 10 Stunden. Ein Tag, wo ich 5 Stunden über das Mittel erzähle und einen Tag, wo die Schüler über das Mittel erzählen. Und die letzte Stunde machen wir immer, wer hat das Mittel schon mal genommen und hat mit dem Mittel tolle Sachen erlebt. Und alleine nur heute habe ich mich 4-mal neu in die Homöopathie verliebt, weil ich so tolle Geschichten gehört habe von Leuten, die homöopathische Mittel erlebt haben und die damit wirklich Wunder erlebt haben. Heute Vormittag hat eine Frau erzählt, dass sie 30 Jahre lang nie das Gefühl hatte, dass man sie liebt. Und alle Männer, in die sie sich verliebt hatte, haben sie nicht geliebt. Die hatte überhaupt bis zu diesem Tag nie das Gefühl, geliebt zu werden. Nie. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich hatte das große Glück in meinem Leben, immer wenn ich mich in jemanden verliebt hatte, fand der mich auch nett. Dann dachte ich, mein Gott, was war das für eine Gnade? Die hat sich in 100 Männer verliebt, die sie alle nicht wollten. Und dann hat sie ein homöopathisches Mittel gekriegt, Natrium Muriaticum. Für dieses Mittel ist dieser Umstand sowas wie das Leitsymptom. Und dann hat sie das genommen und nach 3 Tagen war das anders. Da hat sie sich mit einmal liebenswert gefühlt. Und seitdem wird sie geliebt. Seitdem findet sie Männer und einen Mann, der sie liebt. Und vor diesem Mittel war ihr das völlig unbekannt. Das kannte die nicht. Die kannte das nicht, wie das ist, geliebt zu werden. Und das erlebe ich eben sehr oft, dass die Homöopathie, und ich muss wirklich sagen, wie keine andere Therapieform, die ich kenne, muss ich wirklich sagen, ich kenne, es schafft, bei allen Misserfolgen, die alle homöopathischen Formate haben, also damit muss man leben und damit gehen wir hier an diesem Hause auch sehr ehrlich um. Es wird auch in der Homöopathie viel in die eigene Tasche gelogen. Ja? Aber das wird in anderen Methoden auch. Einer meiner wichtigsten Homöopathielehrer, der Gerhardus Lang, hat mal gesagt, ein guter Homöopath kann jedem zweiten Patienten helfen. Sprich, kann jeden zweiten Patienten heilen. Schulmediziner heilen nie. Die können immer nur unterdrücken. Da ist doch jeder zweite schon eine Menge. Also ich bin heute ein ganz verzückt Liebender gerade wieder. Trotz, dass ich in der letzten Woche auch ein paar Mal völlig am Verzweifeln bin, weil dieses Scheißzeug einfach nicht helfen will. Ja? Aber dann erlebe ich sowas, dass da eine junge Frau sitzt, die klasse aussieht, die eine tolle Heilpraktikerin wird und die sagt dann, ja, bis zu diesem Natrium Muriaticum habe ich mich nie geliebt gefühlt. Und dann habe ich das genommen und dann ist es gut. Und das ist einfach toll. Und dann habe ich natürlich das große Glück, dass ich selbst immer wieder solche Wunder erlebe. Und da bin ich dann auch immer wieder ganz verliebt in die Homöopathie. Wenn ich das so selbst erlebe, was da so alles passiert und was mit einmal besser wird und was mit einmal verschwindet. Und das hilft mir eben auch, die ohne Frage vielen Frustrationserlebnisse zu überstehen. Nö, also es gibt immer wieder diese Schröpfmaschine, mich völlig verknallt. Was? Ist ein bisschen laut, ja. Oh, ja. Aber saugt schön. Saugt schön. Ja, Frage beantwortet. Ja, hat noch jemand eine Frage? Was auch immer. Ach, nochmal ein Wort zu diesem Verliebtsein. Was natürlich meine Liebe zur Homöopathie auch immer wieder wahnsinnig anfacht, ist zu sehen, wie Menschen, denen ich ein bisschen helfen konnte, die Homöopathie anzuwenden, dadurch, dass sie denn anwenden, glücklich, erfolgreich und auch halbwegs wohlhabend werden. Das ist mir auch jedes Mal eine Riesenfreude. Also ich muss fast sagen, meine gesund gewordenen Patienten freuen mich eigentlich genauso viel wie meine inzwischen erfolgreich in Praxis tätigen Schüler. Da ist die Freude eigentlich gleich groß. Und dann habe ich noch eine Wahnidee, an der bin ich nicht alleine schuldig, sondern durch die Homöopathie, durch die Einnahme des homöopathischen Heilmittels Aurum, habe ich ein, ich würde mal sagen, besonders intensives Verhältnis zum jüdischen Glauben bekommen und habe durch meine Begegnung mit diesem homöopathischen Mittel einen der wunderbarsten Menschen kennengelernt, die es hier auf diesem Planeten gibt. Salman Shalomi Schachter, Rabbiner seines Titels. Man nennt ihn immer den Rainbow Rebbe, weil er auf allen ESO-Festivals und überall ist und mit dem Dalai Lama und mit Pierre Inhalat Khan etc. etc. Und er hat mir mal vor vielen, vielen Jahren die persönliche Schülerschaft angeboten, die ich damals auch gerne angenommen habe. Und seitdem bin ich sein persönlicher Schüler. Und dieser Salman hat mir mal ein Wort gesagt, was ich seitdem wirklich als Auftrag erlebe. Er hat mal gesagt, Jingelchen, Jingelchen, die Rettung der Welt ist eine alchemistische. Die Welt ist politisch etc. wohl nicht mehr so richtig zu retten. Also es bedarf schon eines alchemistischen Aktes. Und dann hat er das noch ergänzt und daran trage ich im Positiven. Und die Homöopathie ist die Alchemie der heutigen Zeit. Also ich habe tatsächlich die Wahnidee, worüber sich viele Menschen lustig machen. Manche finden diese Wahnidee so ja gefährlich, aber ich habe sie. Ich lasse die regelmäßig immer wieder supervidieren, aber sie will nicht gehen. Dass die Homöopathie tatsächlich etwas zum Überleben dieses wunderbaren Planeten beitragen kann. Und wiederum helfen mir da meine chassidischen Freunde weiter, weil die chassidischen Rabbis ein ganz schönes Sprichwort hatten. Wer nur einen Menschen rettet, rettet die ganze Menschheit. Wer nur einen Menschen rettet, rettet die ganze Menschheit. Und mit der Homöopathie retten wir mehr als nur einen Menschen. In so einem Homöopathenleben, trotz der vielen Niederlagen, die wir auch erleben müssen, jetzt ist gerade eine meiner liebsten Schülerinnen trotz wunderbarer Homöopathie ja an ihrer Krankheit verstorben. Das ist alles ganz schrecklich und natürlich sage ich, warum konnte der nicht das richtige Mittel gegeben werden? Aber ich habe vor 20 Jahren angefangen, AIDS-Kranke zu behandeln. Die sind mir fast alle gestorben damals zum Anfang, trotz Homöopathie. Also dieses Aushalten auch des Nicht-Helfen-Könns. Aber ja, das ist auch noch ein Grund, warum ich die Homöopathie so liebe und versuche, dass so viele Menschen wie nur irgend möglich diese Methode betreiben, weil ich ja dieses Wort meines Lehrers, wie alle Worte meiner Lehrer, sehr ernst nehme, dass die Homöopathie eben diese Welt tatsächlich ein Stückchen retten soll. Ob durch die Heilung des Einzelnen oder durch weiß ich, was sie macht. Ja, das ist so.
Und Sie werden davon, also Sie werden sehr lebensfroh. Und ich habe mal eine CD von Ihnen gehört, der hilflose Heiler.
Ja.
Ja. Und Sie waren sehr traurig über viele Menschen, die verstorben sind,
ja,
weil Sie denen nicht helfen konnten. Wie stehen Sie zum Tod? Weil man jetzt auch gerade wieder so, es ist so schade, dass man nicht helfen konnte. Und Ich
gehöre
doch auch zum Leben.
Ja, richtig. Stimmt. Und ich habe wenig Angst wahrnehmbar vom Tod. Also ich fürchte mich nicht vom Tod persönlich. Also oder ich nehme sie nicht wahr, vielleicht ist sie ja irgendwo tief versteckt. Aber ich liebe dieses Leben. Verdammt. Und ich liebe Menschenfleisch und ich liebe
Ich liebe diese Welt mit all ihren Furchtbarkeiten und ich habe überhaupt keine Himmelssehnsucht. Also ich bin total gerne Mensch hier in diesem unvollkommenen Körper inkarniert. Und ich will auch nicht unbedingt im Himmel. Ich finde, der Messias soll mal auf die Erde kommen, weil ich liebe so gerne. Ich bin ein sehr messianischer Mensch. Ich hoffe auf die Wiederkunft des Messias, dass wir gar nicht erst in den Himmel müssen, sondern hier bleiben können. Und ich habe einfach Menschen gerne. Menschen gerne. Und wenn ich das sage, ist schade, dass der gestorben ist, würde ich mal sagen, ist das reiner Egoismus. Die Kollegin, die jetzt gestorben ist, die wollte jetzt gerade noch 3 Jahre mit mir Homöopathie-Lehrerausbildung machen. Ich habe jetzt überhaupt keine Sorge, dass der es schlecht geht oder ich habe keine Sorge, dass irgendwie sich ihre Seele in nichts auflöst. Da habe ich überhaupt keine Sorge drum. Da bin ich mir sehr sicher, die wird hier eine der großen Wächterinnen unserer Arbeit. Das ist mein Egoismus. Ich sehe die jetzt nicht mehr. Ich hätte gerne 3 Jahre hier noch mit der Halligalli gemacht. Ich habe die sehr gemocht. Und so geht es eigentlich mit all den Toten, die ich verloren habe. Es ist nur mein Egoismus. Ich hätte die gerne behalten. Als mein bester Freund an Krebs gestorben ist, war ich total sauer, dass der irgendwie mich hier alleine gelassen hat. Um den mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich weiß, denen geht's gut, ich träume von denen, ich krieg von denen, das ist alles kein Problem. Und ich bin ärgerlich ein bisschen. Sein Sohn, der ist 9 gewesen, als sein Vater gestorben ist, der sagt, scheiße, der übt nicht mehr Englisch mit mir. Also das ist das Einzige. Also ich habe da eine ganz egoistische Haltung. Ich will die noch behalten. Und ich bin überhaupt nicht so, ich bin kein demütiger Heiler. Das muss ich ehrlich zugeben. Da muss ich auch noch was lernen. Also, ich habe von meinem Lehrer gelernt, dass man mit dem lieben Gott handeln kann. Ich habe mal von meinem Lehrer gelernt, dass man Gott vom Beten Witze erzählen soll. Weil wenn er gut drauf ist, ich habe so ein bisschen, machen wir Geschäft. Es gibt eine ganz schöne Geschichte, eine meiner Lieblingsgeschichten von meinen Chassiden. Es gab einen Wunderrebbe. Und dieser Wunderrebbe hatte die große Fähigkeit, wenn er zu einem Kranken gekommen ist, konnte der sehen, ob der stirbt oder ob der nicht stirbt, indem er den Todesengel sehen konnte. Weil der Todesengel hat immer, wenn der Mensch gestorben ist oder sterben muss, hat der Todesengel am Kopfende gestanden. Wenn der noch leben konnte, war der Todesengel irgendwo anders. Also er ist in den Raum gekommen, hat den Todesengel gesehen und konnte dann sagen, ja, der stirbt, da können wir nichts mehr machen. Oder egal wie krank der war, der wird leben. Und alleine das hat ihn zu einem großen Arzt werden lassen. Also er war ein richtiger Wunderrebbe, weil er das sagen konnte. Er hat es aber keinem gesagt, warum er es wusste. Und so dachten sie alle, er ist ein großer Diagnostiker. Ich weiß nicht, ob ihr gelesen habt, wie heißt denn dieses Buch, was wir alle gelesen haben? 4 Bände gibt es inzwischen. Noah Gordon. Nee, wie? Der Medikus. Der Medikus konnte doch auch irgend sowas. Der hat die Leute angefasst und wusste, die sterben oder die sterben nicht. Wa? Ja, ich glaube, der hatte so...
Der wusste das. Und dann hat sein Lehrer, der hat das irgendwie, meinte, es ist schönes, aber
sag's kein. Genau, sonst müssen wir schnell weg. Ja, und so war es mit dem Wunderrebbe auch. Und dann kam die Sache, dass der Wunderrebbe hatte sich so ein bisschen verliebt in die Rachel, die schöne Tochter vom Pelzhändler Tralala. Und dann wurde die Rachel krank und dann kam der Wunderrebbe rein und dann sah er, der Todesengel steht am Kopfende von seiner Rachel. Hat das Bett umgedreht. War er ein gottgefälliger Mensch? Wer weiß. Also ich bin auch eher ein Bettenumdreher. Ich tue mich schwer zu sagen, das ist der Wille Gottes. Und es gibt einen sehr schönen kleinen Satz von meinem Lieblingshomöopathiephilosophen, vom Herbert Fritzsche.
frei jetzt mal nach, ich habe nicht so richtig im Kopf, und der sagt, der demütige Heiler hält inne, wenn er in einer Krankheit den Endstay, den Willen Gottes erkennt. Der undemütige Heiler verordnet die Arznei und heilt undemütig, auch gegen den Willen Gottes. Und dann kommt ein netter Nachsatz. Und dieses nicht gottgefällige Tun wird von Gott selbst oft mit dem Amen gelungener Heilung belohnt. Ich glaube ja, dass Gott die Widersprecher liebt. Die Rebellen, die Nörgler, die Haderer, die sagen, nee, ich drehe das Bett jetzt einfach um. Also das zum Tod. Also ich habe keine Angst vorm Tod. Ich glaube, dass es denen da drüben wunderbar geht. Ich habe so oft geträumt, dass ich sterbe und es war einfach immer nur schön. Aber ich war auch immer sehr alt und hatte hier meinen Job getan. Also mein Problem mit dem Tod, warum sich das denn manchmal so hadernd anhört, dass ich denen nicht helfen konnte, da geht es primär darum, ich wollte die einfach behalten. Ich wollte die einfach behalten, mehr nicht. Ich kann die aber auch gehen lassen. Also ich bin mit meinem Freund Reinhold im Guten. Ich habe eine Tochter verloren, die hätte ich einfach behalten wollen. Ich finde das völlig irre, wenn dieser Gott Kinder vor seinen Eltern sterben lässt. Das habe ich ihm auch zigmal gesagt. Ich habe mich richtig mit dem gestritten darüber.
Danke.
Ja. Also um die Toten mache ich mir keine Sorgen.
Ich jetzt noch eine Stunde zu hören. Ja. Passiert jetzt gerade ganz viel so bei mir, wie Sie das so sagen, war ganz gut.
Ja. Um die Toten mache ich mir um unsere Gisela keine Sorgen. Ich mache mir um meine Tochter keine Sorgen. Die weiß ich irgendwie alle gut verpackt und auf einem guten Weg. Ich hätte die einfach alle gerne noch hier behalten.
Und Ihre Mutter gibt es noch hier, gell?
Ja, ja, die gibt es noch hier.
Ja. Danke.
Ist immer noch meine Hysterielehrerin. Aber inzwischen kann ich selbst das nehmen. Früher hat mich das immer fürchterlich geärgert, wenn meine Mutter irgendwie, Junge, guck doch mal, ist das nicht herrlich? Mama, musst du immer an mir rumfummeln. Aber Junge, ich hab dich doch so lieb. Inzwischen habe ich so viele Patienten, an denen haben ihre Eltern nie rumgefummelt und die haben nie gesagt, die kriegt, dass man sie lieb haben. Und meine Tochter hat irgendwann mal zu irgendeiner Bewerbung, hat sie mal geschrieben, ich bin ein überliebtes Kind. Dann dachte ich, irgendwie ist das eine klasse Analyse, klasse Diagnose, muss man bestimmt mal Therapie für machen. Aber 99% aller meiner Patienten sind unterliebt. Denn ist es nicht schlecht, ein bisschen überliebt zu sein. Ich bin auch ein total überliebtes Kind. Ich bin von meiner Mutter bestimmt überliebt. Aber inzwischen können wir damit richtig umgehen. Wir haben jetzt so ein richtiges hysterisches Ritual. Ich hole sie ab und gehe mit ihr zum Grab meiner Tochter. Und auf dem Weg zum Grab meiner Tochter erzählen wir uns irgendwie, was für schreckliche Sachen Menschen gerade erleiden, also und alles. Und dann sagen wir uns immer zwischendurch, wie gut wir es doch haben, dass es uns so geht und etc. Also ich kultiviere gerade so mit meiner sich auch langsam verabschiedenden Mutter unsere gemeinsame Hysterie. Wir haben so richtig schöne Stunden, in denen wir uns, ja, und denn die hat 3 Kinder, also voll. Also wir machen eher paradoxe Therapie gerade. Nee, die lebt noch. Ich hoffe, die lebt auch noch ein Weilchen. Aber auch da habe ich das Gefühl, ich kann sie jetzt auch gehen lassen. Mein Vater ist sehr krank, den kann ich gehen lassen. Mein Vater ist jetzt 85. Meine Mutter ist, glaube ich, die war 24, als ich geboren wurde. Ich bin jetzt 53. Wie alt ist meine Mutter? Älter. Die war 24, als ich geboren wurde. Ich bin 53. Ist die nicht schon älter?
Dachte, die war schon älter. Das ist die 77, wa? Ja, 77.
Ja.
Tja, gibt es sonst noch eine Frage? Zur Schule, zum Weg, zu den Toten, zu den Lebenden.
Also um dieses Thema ein bisschen, also das Thema Tod ist, finde ich, ein großes therapeutisches Thema. Es ist ein Thema, mit dem ich auch schon zu tun hatte als Physiotherapeut und mit dem ich auch regelmäßig überfordert war. Vielleicht lag es daran, dass ich auch so jung war und mich einfach nicht, also nicht diesem Thema stellen konnte in dem Moment. Ich glaube, das bedarf auch Übungen und auch ein bisschen Hilfe. Mir hat ein Freund, bevor ich mich dazu entschieden habe, hier anzufangen, habe jetzt quasi mal begonnen, auch hier in der Schule, ein Freund, der auch im Grunde genommen so ein richtiger Hippie ist. Also ein Berliner, der ist Steward, hat den ersten, ich glaube einer der Nerven, den ersten spirituellen Verlag in Berlin gegründet, Salana Verlag. Und wir haben eingehend über dieses Thema gesprochen, über das Thema Heiler zu werden. Und Stuart hat mir regelrecht den Kopf gewaschen, weil er der Meinung war, es gibt so viele schlechte Heilpraktiker, die auch so viel Unbug machen, dass es nicht notwendig ist, dass noch einer Heilpraktiker wird, der vielleicht nicht aus einer Berufung heraus Heilpraktiker wird, sondern vielleicht nur aus einer momentanen Phase. Ja. Dann habe ich mit anderen Heilpraktikern darüber gesprochen und gesagt, das ist okay. Es ist halt auf deinem Lebensweg momentan das Thema, in dem du sein willst und auch sein kannst, dann mach's. Ich war eine Zeit lang darüber verwirrt. Aber was mir immer wieder durch den Kopf spukt, ist, ich weiß nicht, ob das einfach eine Kopfgeburt ist, die mir Stuart so ein bisschen gegeben hat, aber er sagte mir, sei gefasst, in dem Moment, wo du diesen Weg gehst, kommt eine Welle von Leid auf dich zu und du wirst damit arbeiten müssen. Und für mich war das wenn ich das kann, gibt es da Möglichkeiten, damit umzugehen, weil jeder Mensch ist ja anders, auch als Therapeut anders. Wie war das?
Also erstmal ist das natürlich auch wieder ein Glaubenssatz.
Es ist ein, ja, absolut.
Ja. Also ich würde mal sagen, dass mir natürlich Leid begegnet ist, seitdem ich Heiler bin. Aber dass das schon auch meine Kreation ist, wie viel Leid mir begegnet, was für ein Leid mir begegnet, etc. etc. Ich habe gestern ein langes Gespräch mit einem meiner Formulanten geführt, der bei mir war. Wir hatten ein bisschen Zeit, habe ich so erzählt, habe ich gesagt, du weißt ja, es gab Phasen in meinem Leben, mein Cousin Jürgen, der viel zu früh starb, war einer der ersten AIDS-Kranken in Berlin. Der ist in dem Jahr gestorben, wo meine Tochter geboren wurde. Meine Tochter ist jetzt 22, also ist der vor 22 Jahren gestorben. Also er war einer der ersten AIDS-Toten, die wir hier in Berlin hatten. Und der war 4 Jahre krank, ich habe ihn 4 Jahre gepflegt. Und durch seinen Tod und durch das Thema AIDS und da ich einer der ersten Heilpraktiker war, die mit diesem Thema konfrontiert waren, habe ich ganz viele Patienten gekriegt in die Praxis, die AIDS hatten. Bin dann auch von einem AIDS-Kongress zum anderen rumgereicht worden. Und damals wusste die Schulmedizin ja noch überhaupt nichts zu tun. Das heißt, bei den Leuten, wo die Krankheit ausgebrochen ist, die starben meistens nach 2 bis 3 Jahren. Und ich habe manchmal 100 AIDS-Kranke als Klienten gehabt. Meine halbe Sprechstunde bestand aus AIDS-Kranken, die ich teilweise, wenn sie kamen, waren das noch irgendwie Kerle wie Bäume und nach einem Jahr haben sie 30 Kilo gewogen. Ich hatte nachher eine Phase, wo ich 2-mal aber zur Beerdigung gegangen bin. Und dann habe ich gemerkt, ich bin Doppelkrebs, ich habe 40% Pulsatilla an der Tafelrunde. Das ist nicht meins. Ich bin überhaupt nicht fürs Hospiz geboren. Erstmal war ich eben auch fast hilflos und irgendwie brauche ich so mindestens 50% Erfolg. Mit 50% Misserfolg kann ich leben, aber da gab es dann manchmal Tage, wo irgendwie, ja, irgendwie von 10 Patienten, die ich hatte, waren da irgendwie 7
AIDS-krank, schwer AIDS-krank. Und ich habe irgendwie versucht, da irgendwie, und es gab auch noch keinen Homöopathen, der damit Erfahrung hatte. Ich als Anfänger war der, der noch mit am meisten darüber wusste. Also ich habe mich völlig überfordert gefühlt. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, du lieber Gott, damals gab es dieses Buch noch nicht, Bestellung beim Universum. Das habe ich gemacht, bevor ich das Buch gelesen habe. Dann habe ich gesagt, du lieber Gott, ich kann nicht mehr. Dazu muss ich sagen, bevor ich, einen Berufswunsch hatte ich noch, da bin ich abgelehnt worden. Ich habe in dem Jahr angefangen mit der Heilpraktikerausbildung, wo das Hebammengesetz geändert wurde. Und ich war in dem Jahr, habe ich mit der Heilpraktikerausbildung angefangen, wo man theoretisch hätte Hebammer werden können. Und das hat mich total fasziniert. Kinder kriegen. Das fand ich total irre. Total irre. Ich bin auch gravidophil, also ich finde Schwangerschaft und Schwangere total toll und irre und alles Mögliche. Ich finde es irre. Total klasse. Und da hatte ich mich bei der Hebammenlehranstalt beworben. Aber das offiziell durften Männer, aber die wollten mich nicht. War ja auch gut so, finde ich auch okay. In der Hose. Weiß ich nicht. Jedenfalls wollten sie mich nicht. Ich sehe mich in meiner augenblicklichen Tätigkeit eigentlich viel mehr als Hebamme, als Hospizkraft. Ich glaube, als Doppelkrebs mit 40% Pulsatilla ist man mehr Hebamme als Sterbebegleiter. Weiß ich was, mit einer Skorpionsonne irgendwie und 60% Arsen an der Tafelrunde kannst du wahrscheinlich wunderbar Sterbebegleiter sein. Aber mit meiner, also ich helfe. Also wenn ich mich heute definieren würde, würde ich sagen, die Arbeit, die ich primär mache, ist, dass ich gesunden Menschen, die vergessen haben, dass sie gesund sind, mächtigen Menschen, die vergessen haben, dass sie mächtig sind, Menschen mit wahnsinnig vielen Ressourcen, die vergessen haben, dass sie die haben, denen helfe ich, wiedergeboren zu werden. Das ist meine Tätigkeit. Eigentlich bin ich ein Geburtshelfer. Ich bin ein Potenzialgeburtshelfer. Früher war ich immer ein bisschen, war mir das ein bisschen peinlich, weil ich nicht hart genug bin für die ganz schweren Krankheiten. Und ich meine, jetzt habe ich so 2 AIDS-Patienten, jetzt habe ich 2 Krebspatienten, jetzt habe ich 2 MS-Patienten. Aber mein klassisches Publikum, sage ich immer, ist eine Oberstudienrätin mit einem Krafttierverlust. Das hört sich jetzt ein bisschen Pillepalle an, aber ist nicht wirklich Pillepalle. Ist nicht wirklich Pillepalle. Die Schamanen wissen, wie schrecklich Krafttierverlust ist. Also die meisten Menschen, die zu mir kommen, sind nicht richtig schwer krank. Und meine Frau ist Skorpionsonne. Wenn ich der so von meinem Patienten erzähle, dann sagt die ganz oft, die sollten mal alle richtig arbeiten. Oder die sollten alle mal ein halbes Jahr nach Biafra Urlaub machen fahren. Denn wissen die, wie gut es denen hier geht. Wa? Aber ich bin keine Skorpionsonne. Ich bin da milder. Also für so richtige Hardcore-Therapeuten ist ein Großteil meines Klientels nicht wirklich krank. Ein Großteil meines Klientels hat Störung in der Wahrnehmung ihres eigenen Potenzials. Und mein Job ist da, primär zu helfen, zu sehen, wie klasse die sind. Eigentlich müssen die meisten nur sehen, wie klasse sie sind. Ich kriege ganz viele Leute, ich würde mal sagen, 60% meines Klientels sind eigentlich total klasse. Irgendwie merken die das bloß nicht. Die merken das irgendwie, das ist ulkig. Ich sehe das sofort. Das hilft denen aber nicht, wenn ich das sehe. Manche sind schon fort wieder weggerannt, weil ich gesagt habe, bist du klasse. Und die dachten, ich nehme sie nicht ernst. Aber ich nehme die. Ich weiß, dass jemand total klasse sein kann und davon überhaupt nichts mitkriegt. Und mein Job ist, nicht zu laut zu sagen, wie klasse die sind, weil ich weiß inzwischen, das macht Angst, sondern irgendwie zu sagen, ah, das ist ziemlich klasse, ich sag's ihm aber nicht und ich mache jetzt das eine und das andere, dass er irgendwie vielleicht so in den nächsten Jahren mitkriegt, wie klasse er ist. Und das primär im heilerischen Bereich, weil inzwischen sind 70% meiner Patienten mehr oder minder heilerisch tätig. Ich habe eigentlich primär das typische Krüger-Publikum, ist ein Publikum von Menschen mit ziemlich ausgeprägten Ressourcen, besonders im heilerischen Bereich, die aber große Schwierigkeiten haben, die mit Freude und Bejahung anzunehmen. Und dabei helfe ich denen. Eigentlich das, was ich selbst auch erlebt habe. Ja. Und ab und zu kriege ich dann auch mal wieder richtig schwere Kranke und das geht dann auch. Aber ich bin kein Mensch für irgendwie von morgens bis abends Krebs. Ist nichts für Doppelkrebs. Aber muss ja, gibt da ja noch Skorpione. Für die Skorpione werdet ihr mit meinen Potenzial schwachen. Keine Krankheit. Fenster putzen. Arbeitstherapie. Ja. Und das mit dem Tod und was dein Weg ist, wo deine heilerischen Potenziale sind, das denke ich, kriegst du hier mit den Jahren mit. Da habe ich, wer das mitkriegen will, kriegt es hier mit. Also man muss an diesem Hause echt was dagegen tun, um gesund zu werden.
Um gesund zu werden.
Um gesund zu werden. Man muss was dagegen tun. Also wenn man das nicht werden will, muss man sich richtig anstrengen.
Darf ich noch eine
Frage? Ja, wir haben noch ein bisschen. Nee, man kann nicht alt genug für unseren Job sein.
Nein, doch, man kann ja immer lernen, wenn man will.
Ja, man kann immer lernen und umso alter, umso besser. Das ist total ungerecht. Die Kollegen von uns, die hier anfangen in meinem Alter, wenn die dann die Praxis aufmachen, denken alle Klienten, die machen das schon 30 Jahre. Und die Jungen, die hier mit 22 angefangen haben und wenn sie Prüfung machen, 25 sind. Ich war ja auch erst 28, als ich meine Praxis aufgemacht habe. Zu mir kamen ganz oft Patienten, guckten mich an, guckten irgendwie in mein faltenloses 28-jähriges Gesicht und sagt, Sie sind der Heilpraktiker? Sag ich, ja, tut mir leid, bin noch nicht grauer. Jetzt kommt es total gut. Irgendwie so, jedes graue Haar macht dich kompetenter. Jede Falte gibt dir Weisheit. Das ist der einzige Job, den ich kenne, wo du nicht oll genug sein kannst. Umso oller, umso mehr denken die Leute, dass du was drauf hast. Das ist total ungerecht. Ich habe total begabte junge Schüler, die haben es in der Praxis zum Anfang ganz schwer, weil die noch so gut aussehen. Also ich habe keinen. Ich bin ja nur Heilpraktiker geworden, um an einen zu kommen. Ich habe nie mehr einen angezogen. Interessiert mich irgendwie auch nicht so richtig. Aber gut, ich habe mein Netzwerk von Ärzten, ich habe meinen Psychiater Meier, ich habe meinen Internisten Novak. Wir haben ein ganz, ganz enges Netzwerk. Wir bilden ja hier auch in unseren Protzom-Kursen viele Ärzte aus. Also mein Verhältnis zu meinem ärztlichen Umfeld ist fantastisch. Nicht bei uns. Ich weiß gar nicht, ob einer unserer Kollegen einen weißen Kittel anzieht. Ja, ja, natürlich gibt es Heilpraktiker. Es gibt ganz... Natürlich. Die Mehrzahl. Wir sind hier eine kleine exotische Enklave. Ein richtig normaler deutscher Heilpraktiker trägt einen weißen Kittel. Natürlich. Ein richtiger guter deutscher Heilpraktiker ist auch stolz, wenn er von seinem Patienten ein Doktor genannt wird. Ja, du darfst es ja, du bist ja einer. Aber ich bin ein kleiner Britzer Bauer. Nee, also gut, völlig unkompliziert. Völlig unkompliziert.
Naja.
Ja, also das gibt es bei uns gar nicht. Also die älteren Kolleginnen, Kollegen haben es vielleicht ein bisschen schwerer beim Lernen, aber nicht wirklich schlimm schwer. Aber was nachher den Praxiseinstieg anbetrifft, totale Vorteile. Totale Vorteile. Weil die Patienten unterstellen dir einfach völlig ungerechterweise Erfahrung. Die denken, die macht es doch schon seit acht. Und bei den Jungen denken sie, na, der kann doch, das ist ja kaum aus den Windeln. Also ich würde mal sagen, die Alten haben doppelt so schnell eine volle Praxis wie die Jungen. Naja, älter, so, sagen wir mal, so grau macht sich einfach gut. Ich habe schon Leuten empfohlen, lass dir graue Strähnchen machen. Lass dir graue Strähnchen machen, schlaf ein bisschen weniger, sauf ein bisschen mehr, dass du ein paar Falten kriegst. Mach nicht mehr so viel Kosmetik, sonst siehst du zu gesund aus. Also es ist schon, also ich hatte hier mal einen Schüler, da dachte ich immer, warum glauben die alle, dass der so gut ist? Der hatte einfach Anfang 40, war der total grau. Das kommt bei Patienten wahnsinnig gut an. Die finden es richtig klasse. Wie? Total, total. Also ich sage einfach nur, wenn du fragst, ist es für Alte schwierig? Ganz im Gegenteil. Außerdem ist jedes gelebte Jahr Ressource. Viele von unseren Jungen, die hier mit 25 Jahren in die Praxis gehen, denen ging es einfach noch nicht oft genug scheiße. Die sind einfach, es gibt viele Leute, die sind zu gesund, um erfolgreiche Heilpraktiker zu werden.
Für mich jetzt eigentlich nur die Frage, also wenn jetzt einer nur hierher käme, um sein Eigeninteresse zu stillen, die Schule zu machen, auch den Abschluss und all so, ja. Also, wir reden jetzt von der Praxis und so, ich habe jetzt mehr an meine Lernlust und an mein nie gestilltes Interesse, was lernen, also das ist einfach so unbefriedigt und wenn ich an so einem Ort sitze wie hier, ich komme aus Freiburg und habe in Freiburg immer am Mittwoch den Herrn Becker auch besucht, unter anderem an der Uni gab es für mich immer Vorlesungen und das war für mich echt so ein Highlight, dass ich mit meinem Arbeits- und Kinder- und alles normale Leben, was man hat, ja, dass ich da hin konnte, wie so ein Kind, was nie in die Schule durfte und da sitzen, ich habe keinen Block mitgenommen, nichts, habe nur so aufgesaugt.
Kannst du hier genauso machen.
Wunderschöne Welt, also so. Und als ich jetzt hier saß, dachte ich, das habe ich noch mal zu gut, aber so ging es mir auch mit der Lehramtsstudie. Ja, wahrscheinlich hätte ich mir jetzt immer etwas vertraut.
Ja. Ja, kannst du hier genauso machen. Man muss hier nicht herkommen, um später Heilpraktiker zu sein. Man kann hier herkommen, um sich eine schöne Zeit zu machen, um was zu lernen, etc., um sich weiterzuentwickeln. Ich wollte einfach nur sagen, Alter ist überhaupt nichts Negatives, sondern ist für diesen Job und diesen Platz ein großes Plus. Die Älteren, also ich bin immer glücklich über jeden, der über 40 ist in den Kursen. Weil Kurse mit mehreren Älteren sind einfach auch für den Lehrer viel, haben gibt sich diese ganzen Rangeleien mehr wie mit diesen Kinderkursen. Das ist, also Kinderkurse sind einfach wesentlich anstrengender wie alte Kurse. Also alte Kurse oder Kurse mit vielen Älteren, jedenfalls für mich, wo ich jetzt selbst ein bisschen älter werde und hier nicht immer den Löwenbenja machen will, sind alte Kurse sehr entspannt. Also die müssen nicht alle vergreist sein, aber ich sag mal, wenn du so wenigstens so 5, 6 so über 40 in so einem Kurs hat, die haben auch eine ganz andere. Die Jungen sind auch nett und toll und lustig und alles, aber ja, ist nur positiv. Gut, ich merke jetzt meine 54, ich bin seit morgens um 8 hier, ich brauche jetzt mein Sofa. Ich danke euch für euer Hiersein heute. Wer noch Infos braucht, hier liegen welche. Wer überhaupt Infos braucht, darf jederzeit anrufen im Büro, immer von 10 bis 15 Uhr offen. Ja, und dann wünsche ich euch einen guten Heimweg. Wer sich was aus der Küche geholt hat, möge es bitte zurückbringen und versorgen. Adieu. Bist du so lieb, nimmst du meins mit?